Hindernisse. 5. Geistige. Um noch mal kurz zu rekonstruieren, das sind ja, da gibt es auch schöne Worte, Wunscheswille ist einer davon in den Übersetzungen oder Sinnesbegierde, Wollen, das sind alles so Sachen, die da drauf zutreffen auf Kama, Chanda. Dann das zweite, Vyapada, ist Hass, Ablehnung. Dann haben wir Hinamida als Faulheit, Trägheit, Mattheit oder Matte, Müde wird es ja auch manchmal genannt. Das finde ich ein bisschen komisch, aber gut, warum nicht? Ich finde Trägheit und Müdigkeit gut. Dann haben wir, das ist das Schwierigste auszusprechen, Udhacha Kukucha. Und es macht gleich schon so zappelig, wenn man es sagt. Ne? Das ist Unruhe, Rastlosigkeit und Vichikicca, die Zweifel. Und die können tatsächlich komplett die Meditation ruinieren. Und wenn wir uns die Sutten angucken, dann gehen die immer einen bestimmten Prozess durch. Das heißt, da ist einer, der erkennt, das Haushaltsleben ist staubig und eng, rasiert sich den Schnäuzer und das Kopfhaar und geht von zu Hause fort, oder manche haben, wenn man Frau ist, haben auch keine Bärte, aber man geht dann von zu Hause fort, dann lernt man was, dann übt man, dann praktiziert man Sila, dann hat man eigentlich mehr oder weniger davon genug, da schickt dann der Buddha ein, praktizieren, und dann das Erste, was man tun muss, ist die Hindernisse überkommen. Und erst dann geht das richtig los. Also vorher, nach dem Sila, werden dann oft auch noch solche Sachen aufgeführt, wie Sinnestore bewachen, und dann kommt schon die Hindernisse überwinden, und erst dann geht das richtig los mit der Praxis eigentlich. Ne? Dann kann man in die Jhanas gehen, dann kann man tiefer in Achtsamkeitspraxis gehen und Einsichten erfahren. Das können wir vorher gar nicht. Deswegen ist es tatsächlich eins der wichtigsten Sachen, die man zu tun hat, wenn man wirklich praktizieren will. Und meiner Ansicht nach, wenn ich mir so Leute anhöre, wenn sie zum Report kommen oder wenn ich auch in mein eigenes Herz schaue, ist es eins oder sind es 5 der Sachen, die man gar nicht sehen will. Das will man einfach auch gar nicht wissen. Man setzt sich dahin und denkt, so jetzt. Und dann soll es klappen. Tut es aber meistens gar nicht. Und dann kommen solche Kommentare wie, ich kann nicht meditieren, ich denke ja immer. Und es ist aber das Normalste von der Welt, dass man da denkt. Da kann man ja dankbar sein, dass man das kann. Es gibt viele Leute, die können das nicht. Und anstatt sich zu beklagen, kann man ja auch einfach hinschauen und schon das alleine als Hindernis erkennen. Nämlich, da ist dann schon bei dem Denken wahrscheinlich viel Sinnesbegierde dabei, viel Rastlosigkeit, viel Zweifel wahrscheinlich. Und dadurch, dass man es denkt, das will man jetzt nicht, hat man dann auch den Hass und die Ablehnung. Das heißt, man hat eigentlich schon nur in dem Gedanken, ich will jetzt meditieren und es klappt nicht, schon das volle Programm da. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da wirklich so genau hinschauen, was da los ist in unserem Herzen. Was wir uns da auch selber oft vormachen, ne? Da spreche ich auch gern von mir selbst, was man sich da wirklich einbildet und vormacht. Wenn man sich da hinsetzt und den Anspruch hat, ich meditiere jetzt. Und für mich hat sich das rausgestellt, dass eigentlich das Beste, was ich tun kann, ist, am Anfang einer Meditation erstmal abzuchecken. Ist da Sinnesbegierde? Wenn ich mich hinsetze, will ich jetzt irgendwas? Will ich erleuchtet werden? Will ich mich anders hinsetzen? Will ich irgendwas essen oder trinken? Und wenn nein, Haken dran. Kann man sich freuen? Kann man sich schon beruhigen? Dann kann man gucken, wie lehne ich irgendwas ab? Zwickt's? Juckt's? Wenn nein, wieder Haken dran. Kann man sich wieder freuen? Und jedes Mal kann man sich mehr entspannen. Und dann kann man gucken, ja, bin ich jetzt zu faul? Werde ich dösig? Wenn nein, toll. Ist man zappelig? Denkt man zu viel? Wenn nein, klasse. Kann man wieder Haken dran machen. Und Zweifel. Sind da irgendwelche? Oft sind Zweifel ganz, ganz groß, auch wenn man es überhaupt nicht merkt. Aber wenn sie nicht da sind, und wenn man das so abcheckt, bevor man sich richtig hinsetzt und in die Meditation einsteigt, dann hat man wirklich die Gewissheit, die Zweifel sind jetzt nicht da. Und das hat der Buddha, ich weiß jetzt nicht wo, aber hat er gesagt, wenn die nicht da sind, dann kann man sich wirklich entspannen und dann ist man auch abgeschieden. Dann ist man abgeschieden von den Sinnesvergnügungen und von den ganzen weltlichen Geschichten. Und dann kann man nämlich in Versenkungen reingeraten. Ich möchte aber jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen, was diese Hindernisse auch bedeuten oder wie die wirken. Die Sinnesbegierde, wenn man das auf die Meditation bezieht, das ist ja vom kleinsten, winzigsten Hoffen, sagen wir mal. Nur eine kleine Idee, dass man irgendwas will, bis hin zur Obsession. Die ganze Spannbreite ist da, um einem das zu ruinieren. Wenn man jetzt zum Beispiel da an irgendwas denkt, so, wo man meditieren will, hoffentlich gibt es zum Frühstück kein Obst. Oder hoffentlich gibt es Obst. Das ist nur ein kleiner blöder Gedanke. Aber wenn man da nicht achtsam ist und aufpasst und den wieder wegbringt, dann hält man sich dran. Und die Meditation ist halt ruiniert. Und das geht schneller, als man gucken kann, weil diese Gedanken ja auch andere Gedanken nach sich ziehen. Es bleibt ja nicht bei einem Gedanken. Wir neigen ja zu Papancha, zu Hirngespinsten. Oder man ist ja auch, man hat ja auch Charakter. Manche haben einen gierigen Charakter. Ja, da will man meditieren und hat dann so eine Flasche da stehen und denkt, oh, vielleicht, dann sind wir das nicht verkehrt, aber vielleicht nehme ich die Flasche einfach mit. Ich nehme das mit, das merkt keiner. Und dann hält man sich dran, wie kriegt man das hin, dass man die Flasche mitnehmen kann, ohne dass das irgendjemand merkt. Und dann ist die halbe Stunde schon um. Oder Ablehnung. Dasselbe Glas da, ne? Mit dem, oder dieselbe Flasche. Was Blödes, jetzt habe ich diesen. Oh, ich wollte doch Apfelsaft. Warum habe ich nicht Apfelsaft gesagt? Und dann hat man, kann man sich manchmal sogar so ein Blödsinn, kann man sich reinsteigern. Ne? Machen wir. Bevor man da in die Meditation geht. Ne? Trägheit, Müdigkeit. Ah, und diese ersten beiden, da ist ein gutes Gegenmittel, das ist eines der Hauptmittel, die man da verwenden kann, Yoniso Manasikara, also weises Betrachten. Man guckt sich das an, man sieht es, erkennt es und kann es möglicherweise dann dadurch auflösen. Die nächsten, da nützt ja, Yoniso Manasikara vielleicht auch ein bisschen was, aber gar nicht so in der Form. Trägheit, Müdigkeit, sagt Buddha, kann verschiedene Ursachen haben. Man ist faul von Natur aus. Man ist müde vom Essen, vom Reisen, aus irgendwelchen Gründen. Was ich oft feststelle, ist auch, man wird müde, wenn man nicht mehr hingucken will. Wenn man an irgendeinen Punkt gekommen ist, wo man zwar eine Einsicht hatte, aber dann ist Schluss, weiter will man nicht, weiter kann man nicht. Man will es nicht mehr sehen, was darüber hinaus wäre. Und das führt ganz oft zu Müdigkeit, zu einer richtig fiesen, bleiernen Müdigkeit. Und da ist es auch dann sehr, sehr schwer rauszukommen. Da wird es dann so dunkel und schwer. Und im Gegensatz dazu gibt es auch, wenn man an eine Blockade kommt, zum Beispiel bei der Rastlosigkeit und Unruhe, da wird es eher hell. Und man denkt, oh, vielleicht bin ich schon irgendwo in Versenkungen versunken. Und das kann aber dieselbe Ursache haben, so eine Rastlosigkeit und Unruhe, dass man einfach nicht mehr hingucken will, was da ist. Und bevor man an dieses was man nicht sehen will, stößt, zappelt man eben. Diese Rastlosigkeit und Unruhe kann auch natürlich körperlich bedingt sein, dass man Steißbein kaputt hat oder Knie weh oder Rücken oder was auch immer. Und das kann aber auch geistige Ursachen haben, Ursachen im Herzen haben, dass man schlechtes Gewissen hat, weil man irgendwas getan hat oder weil man irgendwas nicht getan hat. Und das kann einem natürlich auch die ganze Sache völlig versauen, ne? Und dann Zweifel Zweifel, das ist eine große Sache, echt. Also insbesondere für Westler. Natürlich geht es da in erster Linie um den Zweifel an Buddha, Dhamma und Sangha. Aber wenn man das Dhamma nimmt, was beinhaltet das? Das beinhaltet auch das Karma, das beinhaltet die vier edlen Wahrheiten, das beinhaltet den achtfachen edlen Pfad. Und da gibt es schon, da spielen auch solche Sachen rein wie, Wiedergeburt zum Beispiel oder erneute Geburt, sage ich eigentlich lieber als Wiedergeburt. Und dann gibt es viele Buddhisten neuerdings, die sagen, brauchen wir doch nicht. Das fällt in die Zweifelkategorie. Aber voll. Das braucht man nicht zu glauben. Man muss es nicht wissen. Man muss es nicht erkannt haben vorher, vor der Erleuchtung. Aber man muss wenigstens so offen sein im Herzen, dass man es zulassen würde, wenn es so käme, wenn es so wäre. Und wenn man aber sagt, nö, brauche ich nicht glauben, dann zweifelt man definitiv daran, ne? Und das führt wirklich dazu, dass man die Dinge nicht so sehen kann, wie sie sind. Wenn man diese Offenheit im Herzen nicht hat. Also ich sage nicht, man muss das erst verstehen und glauben oder so, sondern man muss eine Offenheit im Herzen haben. Das andere, weswegen Zweifel so groß ist, ist, weil Sangha, das kann auch ein Selbst beinhalten. Man ist ja auch ein Teil der Gemeinschaft, die eventuell nach Erleuchtung strebt, ne? Zumindest mal besserer Mensch werden. Und wenn man da Zweifel hat, dass man selbst erleuchtet werden kann, dann wird man da ist keine Chance. Wenn man aber glaubt oder das Vertrauen hat, Glauben, falsches Wort, streichen, ausschneiden. Aber wenn man das Vertrauen hat, dass man selber es kann, es könnte, dann bringt man einen viel größeren Einsatz mit. Dann setzt man das wirklich auch ein. Und dann wird es möglich. Vielleicht. Hundertprozentig, klar, es gibt keine Garantie. Aber es könnte sein und es könnte nicht sein, wenn man dran zweifelt. Ja, deswegen sind diese Hindernisse wirklich so wichtig, auch vor jeder Meditation, wenn das nur kurz ist, einfach durchchecken, ist es gerade da. Und diese Zweifel an einem selbst, wenn man jetzt Leute In Reports zum Beispiel, in einem Meditationsinterview höre. Ne? Da meditieren die eine Woche oder länger. Toll. Und du denkst, boah, jetzt musst du nur noch so anschubsen und dann kriegen die was, dann erleben die was, dann erfahren die was. Und dann haben die Zweifel, dass die das überhaupt erleben können. Dann kann man sie, möchte man sich an den Haaren raufen oder an den Stoppeln. Das ist, man erlaubt sich das nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns das erlauben. Auch. Dass wir uns das erlauben, dass wir vielleicht nicht unbedingt gleich erleuchtet werden dürfen, aber dass wir das, was wir tun, das, was wir praktizieren, dass das auch Früchte tragen darf. Dass das uns zu besseren Menschen machen darf. Das müssen wir erlauben, das müssen wir zulassen. Und dann muss man auch Geduld aufbringen. Das gehört auch dazu. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt eins von den Hindernissen, wenn man keine hat, fällt mir aber gerade ein. Und ja, wenn man dann da sitzt mit seinen Hindernissen und sie vielleicht mal für ein paar Minuten überwunden hat, dann ist das schon eine tolle Sache. Die kommen mit Sicherheit wieder. Irgendeins kommt früher oder später wieder. Ein Lehrer in Thailand hat mir mal gesagt, jeder einzelne Gedanke, den du denkst während der Meditation, kommt wegen einem der Hindernisse. Da habe ich schon eine halbe Stunde. Habe ich mich total drüber aufgeregt. Wollte ich überhaupt nicht haben. So. Habe ich richtig die Widerstände gemerkt, ne, weil ich auch gerne denke. Aber es stimmt. In der Meditation ist jeder Gedanke, den wir denken, ein Hindernis und ist geboren aus den Hindernissen, aus irgendeinem. Weil es ist entweder, ich will irgendwas oder ich will irgendwas nicht oder ich habe zu viele Gedanken und es dreht sich im Kreis oder ich denke, ich kann es nicht. Was auch immer. Aber alle diese kleinen Gedanken, ob das ist, oder ich will nicht, das, was einem so in den Kopf schießt. Alles Hindernisse auf unserem Weg zur Erleuchtung. Und auch auf dem Weg, Spaß bei der Meditation zu haben. Auch das, weil der Spaß fängt ja erst mit den Jhanas so richtig an. Ne? Und die kommen ja erst nach Überwindung der Hindernisse. Also, ne? Wie wichtig das wirklich ist, sich damit auseinanderzusetzen, möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen nahe bringen auch. Und dann sitzen wir dann also da, haben die vielleicht temporär mal überwunden, dann kommen sie wieder, dann regen wir uns auf und sind frustriert, dann gehen sie wieder ein bisschen weg. Aber wir wissen gar nicht wirklich, was tun. Und es gibt auch nicht dieses eine Mittel. Leider. Ich habe wirklich die ganzen Suppen durchgelesen und geguckt, ob da nicht irgendwas drinsteht, wo der Buddha sagt, so, du musst jetzt nur das machen und dann hast du es überwunden. Das ist leider nicht so. Es gibt aber Hinweise darauf, wie sie überwunden werden können. Eines hatten wir schon. Yonezu Manasikara, ganz wichtig. Dann, was auch wichtig ist, ist die Achtsamkeit. Und wir brauchen natürlich auch vorher schon ein bisschen Konzentration. Die Achtsamkeit und die Konzentration kombiniert helfen uns, zuerst zu erkennen, da ist ein Hindernis, da ist jetzt gerade Wollen aufgetreten. Wir erkennen das oft überhaupt nicht. Wir erkennen unsere insbesondere Widerstände. Wenn man da seinen Spezies, die dann in den Kurs kommen, sagt, du hast da Widerstände, erste, was man hört, nö. Das allein ist ja schon ein Widerstand, ist aber auch nicht bewusst. Da sind so viele Widerstände, die muss man erkennen. Da hilft Achtsamkeit. Und was einem dann hilft, dabei zu bleiben, weil diese Widerstände will man ja nicht sehen. Und das führt dann ganz schnell zu Müdigkeit oder zur Rastlosigkeit oder gar zum Zweifel, ja, ich kann das sowieso, Meditation kann ich gar nicht. Und Konzentration hilft dabei, dass wir dabei bleiben. Das will nicht aufgeben. An anderer Stelle sagt der Buddha, die sieben Erleuchtungsfaktoren. Das geht aus dem Satipatthana-Sutta hervor, dass nach der Arbeit an den oder nach dem Erkennen der Hindernisse kommt irgendwann danach das Aufbauen der Erleuchtungsfaktoren. Und da ist auch als allererstes die Achtsamkeit natürlich. Ne? Und da ist auch was ganz anderes Wichtiges, was uns auch bei Laune hält, gerade wir westlichen denkenden Menschen, nämlich Dhammavijaya, das interessierte Untersuchen der Dinge, wie sie sind. Und das hält uns so ein bisschen bei Laune. Das hält uns bei der Sache. Und interessanterweise kommt ja dann auch im Laufe der Bojangas, kommt dann ja auch Piti, was ja dann auch darauf hinweist, dass das tatsächlich der Weg ist, auch zur Abgeschiedenheit und zum ersten Jhana. Das heißt, Achtsamkeit, ein Interesse, ein Untersuchen wollen, ein Wissen wollen und das mit Konzentration und Einsatz. Das kann uns helfen. Das heißt, wir müssen uns selber auch immer wieder so ein bisschen bei Laune halten. und interessieren dafür, was wirklich los ist bei uns in den Herzen. Und ich sage ganz bewusst Herzen, weil nämlich ein anderes Mittel zur Überwindung, zum Beispiel von Hass, ist ja Metta oder überhaupt die Brahma-Viharas. Die Herzensbefreiung ist ein ganz, ganz probates Mittel, die Hindernisse nicht nur zu sehen, sondern auch zu überwinden. Und die Hindernisse, das müssen wir uns ja auch klar machen, es sind ja nicht nur die fünf Dinge, die einzelnen, sondern das sind Konglomerate, das sind, wenn man dann andere Sutten hinzunimmt, dann werden die ja auch unterteilt in, was weiß ich, im Salekha Sutta sind es ja über 40 aufgelistete Dinge, wo habe ich alles, ja. Das trifft einen natürlich auch in der Meditation, aber was jetzt das Salekha Sutta angeht, da bezieht sich das natürlich auf unser ganzes Leben und nicht nur auf die Meditation. Aber im Prinzip sind auch die fünf Hindernisse bei diesen über 40, 42 oder 44 sind es, glaube ich, Punkten, die man, oder Herzenstrübung, die man zu überkommen hat. Und ich erwähne das Sutta, weil auch da wichtige Hinweise zu finden sind darauf, wie wir Hindernisse überwinden können. Nämlich sehen erst einmal, dann das Nicht-Tun. Da geht es um die Selbstentsagung in dem Sutta. Und da wird gesagt, wenn wir die einen haben Sinnesbegierden oder wenn die einen Sinnesbegierden haben, dann habe ich keine Sinnesbegierden. Das heißt, man überlegt sich das, man hat erkannt, man hat sie und nimmt sich dann vor, nö, mache ich nicht. Das zweite ist dann das Vermeiden. Dann geht es durch das Erkennen darüber hinausgehen. Und dann das Auslöschen davon. Also da wirklich radikal Ratzeputz Schluss damit machen. Was haben wir noch für Mittel? Um die fällt dir noch was ein? Ich meine, das ist ja schon mal eine ganze Menge, mit dem wir arbeiten können. Ne? Das heißt, wir brauchen einfach uns auch nicht, wenn wir da sitzen, dem ausgeliefert zu fühlen. Wir können was tun. Und das ist wichtig. Für mich ist es wichtig zu wissen, ich kann da was machen. Ich bin dem nicht ausgeliefert. Was habe ich denn jetzt vergessen? Ja, wie schädlich die sind, das ist auch, ich glaube, das heißt Dantabhumi oder sowas, das Sutra. Da trifft der Buddha auf den Anuruddha und seine zwei anderen, ich glaube, Revata und Kimbila, die sind da noch nicht erleuchtet und Da haben sich die Mönche im Kloster haben sich total gestritten und dem Buddha gesagt, du halt dich da raus. Und dann ist er gegangen und geht halt zu denen in den Park und dann fragt er die, ja, wie geht's euch denn? Und dann sagen die, ja, uns geht's gut, wir praktizieren gut. Und dann reden die so von Meditationserfahrungen und Licht sehen und sowas. Ne? Und da spricht der Buddha auch davon, dass er zunächst, als er noch unerleuchtet war, die Hindernisse hatte, dass die aufgetreten sind und dass er praktiziert hatte und dass es zu so, da bin ich mir nicht sicher, wie die Übersetzung tatsächlich richtig ist. Ja, ob das tatsächlich ein Licht ist oder ob es zu einer Leichtigkeit und Lichtheit des Herzens kommt. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Aber dieser Zustand, wo es Licht und Leicht und man vielleicht sogar auch manchmal Licht sieht, ist bei ihm aufgetreten und dann ist Sinnesbegierde aufgetreten und schwuppswegs war's. Und das hatten die Anuruddha und die anderen hatten das auch. Also die waren so weit gekommen, dass sie also schon einige Erfolge hatten mit der Meditation, aber dann hörte das auf. Und dann hat der Buddha denen erklärt, das liegt eben an den Hindernissen. Und dann hat er denen gesagt, das ist bei ihm ganz genauso gewesen vor seiner Erleuchtung, sind diese ganzen Hindernisse ganz genauso aufgetreten. Und er hat sie mit Eifer, mit Achtsamkeit und was noch, hat er sie überwunden. Und also er geht da durch jedes Einzelne, das mache ich jetzt nicht, ne? Aber wirklich alle diese Hindernisse. Und dann erklärt er halt, nachdem er das eine und das nächste und das und das und das auch überwunden hat, konnte er plötzlich in die Versenkungszustände und schlussendlich auch eben die Erleuchtung erlangen. Rede ich zu lange?
Muss er früher gehen?
Okay. Tschüss.
Tschüss, Heinz.
Das ist. Ja. War noch ein anderes Sutta, was auch die Schädlichkeit der Hindernisse sehr wurde. Da erinnere ich mich aber jetzt nicht mehr dran. Habt ihr denn da Fragen zu? Zu dem, was ich jetzt so gesagt habe.
Ja. Ich würde zum Beispiel die Frage, wenn man sich hinsetzt und man möchte, dass die Meditation gelingt, das ist auch Sinnesbegierde irgendwo.
Oder ja. Ja. Das ist schon eigentlich das erste Hindernis.
Ja. Mhm. Weil das tun viele und ich habe es auch sehr oft gemacht, wie ich endlich festgestellt habe, dass es nichts nützt. Man kann sich nicht hinsetzen und etwas wollen und es passiert nicht.
Mhm.
Ja. Gerade das Gegenteil.
Ja, was hilft, ist sich vorher vornehmen, ich werde eine eine Meditation, die, also so quasi, wenn man sich vorher vornimmt, wie die Meditation sein soll oder wo sie hingehen soll und es dann fallen lässt, den Gedanken. Ja, ja. Das wirkt, dann ist es auch keine Sinnesbegierde.
Dann ist es ein Entschluss.
Oder? Dann ist es ein Entschluss, genau. Mhm. Und das, dann ist es Chanda, sag ich mal, schon auch ein Wollen, das aber, weil man es, bevor man wirklich anfängt, sich hinzusetzen und zu meditieren, wenn man es dann loslässt, kann es dann wirken. Mhm. Aber, ja, wie du sagst, das, wenn man sitzt, denkt, oh, jetzt meditiere ich ganz toll. Mhm.
Nichts Besonderes. Aber ich glaube auch die Schwierigkeit ist, es dann fallen zu lassen. Ja, weil ich nehme das immer mit.
Ja. Das fällt auch in die erste Kategorie, dieses Anhaften und es nicht loslassen können. Das heißt ja auf Pali Kama Chanda. Chanda ist immer ein Wollen und unser Anhaften daran ist halt fortgesetztes Wollen, dass man in dem Fall nicht loslässt. Und es gilt es auch, sich klar zu machen und die Wirkungsweise zu erkennen, nämlich dass das wirklich hinderlich ist, dieses Wollen. Auch wenn man denkt, das ist ja ein gutes Wollen, ich will ja das Richtige. Ich will ja klasse meditieren.
Was mir so neu oder sehr interessant erschien, das ist auch die Tatsache, dass es, oder wenn ich es, glaube ich, so verstanden habe, es kann sein, dass man nicht eine Kombination aller Hindernisse haben kann zur selben Zeit.
Ja. Also so wie die Kilesa, sage ich mal, zusammenspielen und alle Herzenstrübungen oder Befleckungen, die wir so haben können, ja aus diesen drei Grundhindernissen, Grundtrübungen sich zusammensetzen, so wie eben Farbe sich aus Cyan, Magenta und Yellow zusammensetzt und man daraus jede x-beliebige Farbe mischen kann, so ist das eigentlich auch mit den Hindernissen. Ne? Und Ablehnung und Wollen sind viel näher aneinander, als wir das wahrhaben wollen. Ne?
Ja, und dann Zweifel, die dann in Unruhe gehen. Zum Beispiel.
Ja.
Und das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Ich meine, wenn wir jetzt ganz pingelig sind und den gegenwärtigen Moment wirklich wie in Vipassana ganz, ganz kurz halten, dann passieren natürlich die Sachen ein Hindernis in einem Moment. Trotzdem können sie sehr ineinander greifen und ganz blitzschnell ineinander übergehen.
Das Yonisumanasikara in dem Zusammenhang wäre dann, sich klar zu machen, dass es ein Hindernis auf dem Weg zur Erleuchtung ist, oder?
Das ist eins. Ich glaube, man kann da auf verschiedene Weise reflektieren. Man kann weise reflektieren auch, indem man sagt, das darf ich jetzt nicht mehr machen. Also wenn man da sitzt und hat irgendein Wollen, ein intensives, da gibt's die Geschichte, fällt mir gerade ein, von einem König, der wollte eine Nacht lang Metta praktizieren und hat sich dazu in seinem Gemach einschließen lassen und hatte, glaube ich, von Ananda oder sowas die Anweisung gekriegt und hat dummerweise seine Lieblingsfrau als Meditationsobjekt, als Metta-Objekt genommen und war dann rallig irgendwie, war voll Lust und konnte das nicht mehr halten und hat dann irgendwann offenbar an die Türen getrommelt und wollte raus zu seiner Frau. Und da ist natürlich auch Yonisomanasikara dann angebracht, indem man sich halt bewusst macht, ich habe mir das jetzt so vorgenommen, jetzt brauche ich das auch weiter. Ne? Ich meine, das muss man ja auch reflektieren. Wenn man das überhaupt nicht reflektiert, dann kommt es eben dazu, dass man dem Impuls folgt. Und der muss nicht immer so stark sein wie der jetzt bei dem König. Ne? Es kann auch sein, das Telefon klingelt und man erwartet irgendwie einen freudigen Anruf und springt auf. Ne? Und dann muss man halt wissen, nein, das muss man sich mit weisem Reflektieren zu irgendeiner Zeit klar machen. Das ist keine Option, das meine ich. Also weises Reflektieren hilft viel an verschiedensten Stellen. Bei sowohl Sinnesbegierden als auch bei Ablehnung und auch bei Zweifeln. Kann das Klarheit schaffen.
Mit weises Reflektieren, da habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil es gibt so viele Möglichkeiten, weise zu reflektieren, dass ich keine einheitliche Definition dafür finde. Mhm. Ich nehme an, es ist auch Unterscheidung zwischen heilsam und unheilsam zum Beispiel.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Ja, das hatte ich noch überhaupt nicht erwähnt, aber da fällt mir ja noch ein, was ich alles gar nicht erwähnt habe jetzt dadurch, dass du es sagst. Da gibt es ja auch Gleichnisse, die der Buddha gibt, wie die Hindernisse sind. Und da ist als allererstes, wird er nämlich gefragt von einem, weiß ich nicht mehr wem, aber warum kann man sich manchmal Texte, die man auswendig gelernt hat und überhaupt nicht mehr dran erinnern, und warum kann man sich manchmal an solche erinnern, die man auswendig gelernt hat, und sogar an solche, die man sich nicht auswendig gelernt hat. Und da führt der Buddha die Hindernisse an und beschreibt dann die Sinnesbegierde als Wasser, Ich glaube, er beschreibt es als Wasser in einem Topf mit Farbe drin. Und wenn einer gucken will, sein Spiegelbild sehen will, dann kann er es nicht erkennen, so wie es wirklich ist. Und dann sagt er nämlich, so komme ich drauf, dann kann man sein Heil, das Heil der anderen und das Heil beider auch nicht erkennen und man kann sich auch nicht an schon auswendig gelernte Texte erinnern. Und so geht er weiter durch die anderen Hindernisse. Er beschreibt Hass als ein Topf mit kochendem Wasser. Finde ich auch, ja, unheimlich passend. Dann Tinamidha beschreibt er als Wasser mit Moos, glaube ich. Wasser bewachsen mit Moos. Rastlosigkeit und Unruhe, vom Wind aufgepeitschtes Wasser. Und Zweifel als matschiges, trübes Wasser. Und jedes Mal kommt eben wieder dieser Refrain sozusagen, dann kann man sich nicht an auswendig Gelerntes erinnern und schon gar nicht an das, was man nicht auswendig gelernt hat. Und man kann nicht das Heil, das eigene Heil, das Heil der anderen oder das Heil von beiden erkennen. Also,
kann man auch unter weißes Erwägen zum Beispiel das Erkennen der Bedingtheit der Dinge auch nehmen.
Das ist aber dann schon ganz schön intensives Erkennen, ja klar. Ich meine, wenn man das kann.
Ja, wenigstens bei einem konkreten Fall, wenn einem ein Gedanke kommt oder ein Gefühl kommt, da kann man schon nachvollziehen, wovon es kommt. Mhm. Wenigstens teilweise, sagen wir so.
Ja.
Weil dann wäre es durch immer wieder solche Sachen betrachten, eventuell diese Bedingtheit schon mal ein bisschen klarer.
Ja, ich meine, wir machen ja die tägliche Essensbetrachtung und da kommt ja auch Yoniso Manasikara vor. Und da geht es schon tatsächlich auch ganz viel darum, was heilsam für einen ist und was nicht. Also da geht es nicht darum, was gefällt mir nicht, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das wäre unweises Reflektieren. Aber weises Reflektieren ist, was ist heilsam für mich, heilsam für andere und heilsam für beide. Und ich glaube, dass man, was du sagst, so die Erkenntnisse der bedingten Entstehung vielleicht eher mit Einsichten. Also ein Stückchen später haben kann, wenn man die Hindernisse schon überwunden hat.
Ja, ich darf nicht dann bedingtes Entstehen, weil das verstehe ich sowieso nicht.
Boah, ist doch ganz einfach. Wenn das ist, ist das. Ja. Ne?
Nur warum, wenn das ist, das ist? Das ist das Problem.
Ja, warum ist ja gar nicht die Rede.
In den Suden nicht so oft.
Ja. Du hast dich doch letztes Mal so rege beteiligt.
Ich versuche eine Frage zu formulieren. Ja, mach das mal aus 100 Fragen eine zu machen.
Ich fange mit eins an.
Welches ist die erste, wenn die im Kreis tanzen? Also, nee, mir geht ein bisschen was im Kopf rum, was du vorher gesagt hast, diese, was unterstützend ist. Also muss ich ja eine Hinwendung haben und Spaß an der Freude. Und dazu braucht man irgendwas, was einen auch interessiert, was man untersuchen will. Also klarer Fall, sich hier so jetzt hinzuhocken und irgendeine Methode machen, die irgendjemand gesagt hat, die mich aber eigentlich gar nicht interessiert. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, das ist klar. Was irgendwie so ein bisschen für mich die Schwierigkeit ist, dass man anfängt, irgendwas einzukreisen, also irgendein Thema, da ist man dann auch mit Freude da, also logischerweise auch Sammlung. Also, aber das ist ja dann irgendwo auch die Gefahr wieder, dass es halt dann in Papancha oder Denken ausufert, weil die Hindernisse sind ja nicht weg. Das heißt, mich interessiert es, es ist eine Heersammlung, aber dann galoppiert es halt los. Was hat mir mal irgendwann geholfen, war ein Spruch von Ajahn Chandi, weil der auch mal gefragt worden ist, ja, wenn man die ganze Zeit denkt, aber man kann nicht aufhören, aber man denkt die ganze Zeit über irgendeinen Dhamma-Aspekt nach. Und hat irgendwann, naja, Dhamma ist besser als Drama.
Das stimmt.
Also, man denkt, ah, dann ist das ja auch gut. Ich finde es auch immer interessant, dass manchmal sich dann Ruhe einstellt, weil je genauer man hinschaut, umso weniger kann man dann drüber nachdenken, also drüber, sondern man ist ja in unmittelbarem Kontakt und dann wird es ja ruhig. Dann ist ja auch hohe Sammlung da. Aber manchmal umkreist man es halt so wie die Indianer die Wagenburg und man kommt also nie an, wo man denkt, aber ist das jetzt, welches Hindernis ist das eigentlich? Oder ist es tatsächlich immer so ein Wechselspiel? Weil das ist ja dann einerseits diese Sinnesgier, also Denksinn, man will jetzt wieder ganz schlau drüber nachdenken, aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie so eine gewisse Unruhe, eine geistige.
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein typischer Fall, wo das sehr, sehr schnell hin und her wechselt, ne? Um nicht zu sagen, dass sie eben gleichzeitig oder sich vermischen, weil eben, wenn wir wirklich strikt wie Passana reden, dann können die sich ja nicht vermischen, sondern nur jeweils in einem Moment eins da sein. Aber das so schnell hintereinander, dass es einem wirklich schwindelig werden kann, ne? Und dass es einem so vorkommt, als hat man mit allen Hindernissen gleichzeitig zu tun. Und natürlich, Papancha ist ganz viel in Rastlosigkeit und Unruhe. Ne? Und dann kann natürlich, wird es auch, Zweifel, muss da auch bei sein, weil du weißt es nicht. Du tappst im Trüben. Du hast Zweifel. Sonst würdest du nicht drüber nachdenken. Und wenn du dich dann anfängst zu ärgern, dass du nicht drauf kommst oder dass du jetzt unruhig bist, hast du schon das Nächste. So. Und das Beste, was man tun kann, ist das Umkreisen der Wagenburg einfach sein lassen und sich hinsetzen, sitzen bleiben und das Wollen, das Erkennen wollen, aufführen.
Ja, na gut, aber das ist irgendwie eine lustige Geschichte, weil das ist im Prinzip für mich so wie so ein, ich habe es vergleichsweise mit so einem Staudamm, aber es geht halt dann nur so hoch, wie eben das Flussbett ist. Ich halte es so als den Schluss, weil ich komme jetzt nicht weiter. Da geht auch der Spaß dann irgendwann verloren und man merkt so, es dreht sich noch einen Kreis. Okay, aus. Der erste Moment ist göttlich. So. Und dann läuft es drüber. Weil dann geht der ganze Mist wieder von vorne an, weil dann setzt er die Gedanken wieder ein, dann kommt der Ärger, ich wollte doch jetzt gerade mal aufhören, es war doch jetzt gerade so schön. Und du bist ja schon wieder im Untersuchen dieser Gang. Also das heißt im Prinzip, es ist eigentlich nur ein Wechseln der Pferde. Die Kutsche ist die gleiche, aber die Pferde werden gewechselt, dann geht der ganze Spaß wieder von vorne hin. Dann kann ich natürlich dann auch wieder sagen, oh, jetzt ist es ja wieder das Gleiche, höre ich wieder auf. Aber das ist dann irgendwann eine Rückkopplung. Also das ändert ja nichts am Grundprinzip. Und dann denke ich, wäre schon mal interessant zu wissen, hat es da vielleicht irgendeinen Hauptverursacher? Also welches der Hindernisse wäre jetzt dann wahrscheinlich das Beste, um das mal grundsätzlich mehr in den Griff zu kriegen, dass dann eben nicht immer diese wilde Wechsel von allen Hindernissen kommt, wo man dann logischerweise jetzt gar nicht mehr weiß, wo man ansetzen kann, weil dieses ich will jetzt da mal Schluss machen, ist ja auch wieder dieser Wollen und jetzt reicht es mal aber, da kommt auch leicht wieder Unwillen rein, oder aber wie gesagt, diese Freude, wenn es dann ruhig ist, ach jetzt ist gut, hast du schon das nächste Hindernis. Ich muss sagen, da bin ich in gewisser Weise immer noch hilflos, ich reit halt dann die Pferde müd und irgendwann hört es schon mal auf. Aber Patentrezept ist es auch nicht.
Nee, das ist kein Patentrezept, aber es gibt auch kein Patentrezept. Bei uns allen sind alle Hindernisse immer aktiv. Bei manchen, man hat manchmal, ist einer mehr auf Gier und hat deswegen mehr Störung durch Sinnesbegierde oder durch Wollen. Und andere sind eher so der Ärgertyp und haben deswegen dann entweder mit Widerstand und Ärger oder mit zu viel Denken zu tun. Und schlussendlich haben alle mit allen Hindernissen zu tun. Und das Erste, was du für einen Moment ausschließen kannst oder überwinden kannst, ist das Beste. Wenn es dir in einem Moment gelingt, Papancha einzustellen oder die Frustration, nachdem du, also du musst einfach, will ich sagen, irgendwo einhaken, wo auch immer, das erste Beste und da versuchen, das zur Ruhe und zum Stillstand ist schon wieder hochgegriffen, aber zur Ruhe zu bringen, ne? Und das geht am besten tatsächlich auch mit Stopp zwischen die Räder. Also einfach wirklich radikal anhalten und sich das auch klar machen, dass man anhalten muss. Und dafür braucht man wieder die Achtsamkeit. Ohne dass du achtsam bist, kannst du nicht erkennen, jetzt geht's wieder los. Und du merkst es irgendwie mittendrin. Das heißt, je feiner, je klarer deine Achtsamkeit ist, desto schneller kannst du es erkennen, wenn es wieder losgeht. Und wann es auch von einem weisen Reflektieren in dumme Papancha umschwappt. Umkippt. Ohne Achtsamkeit erkennst du das gar nicht. Also das ist schon essentiell, dass diese Achtsamkeit eben einzusetzen. Und damit kriegst du sowas wie den Stock in die Speichen, wo du dann das Rad mit anhalten kannst. Weil, und dann passiert oder ja, sollte passieren sowas, dass du einfach genug davon hast. So, du denkst und denkst und denkst und dann bist du frustriert und sauer und was weiß ich und dann irgendwann macht's. Puh. Und dann ist Stille. Weil du einfach die Schnauze voll davon hast, und zwar es ist einfach genug gewesen. Und das hast du durch Achtsamkeit und durch weises Reflektieren und auch durch die Konzentration, die dich dabei gehalten hat, erkannt.
Ja, den Effekt kenne ich. Den hatte ich früher auch öfter. Aber irgendwann hat Mara ein Update gekriegt. Seitdem funktioniert es nicht so gut. Was ich auch festgestellt habe, ist, also dieser Stock zwischen den Speichen, da steigt man dann über den Lenker ab und dann ist die Fahrt ja erstmal zu Ende. Hat ja wunderbar geklappt, aber irgendwie klappt es eben nicht mehr so. Und was in den letzten Jahren eigentlich eher funktioniert, ist diese Akzeptanz. Man kriegt es mit, aber wo kriege ich die Achtsamkeit für die Achtsamkeit her? Oder den Entschluss für den Entschluss? Das ist ja immer... Und dann irgendwann mal diese Art von Achtsamkeit, die also, fast schon schizophren im Moment, wo man einfach mitkriegt, das Programm läuft jetzt ab. Und solange es nicht unheilsam ist, sondern sich ums Dhamma dreht und vielleicht sogar noch relativ themenbezogen, also das nicht irgendwie ständig ausufert, sondern irgendwo noch bei einem Thema ist, aber es ist halt keine Ruhe, es ist nicht große Stille und es kommt auch jetzt nicht immer zur tollen Einsicht. Und einfach, okay, das ist heute dran und mehr geht heute nicht und dann lasse ich eben das laufen. Heute muss die Platte angehört werden, also höre ich sie mir an. Das Lustige ist, aber ein Teil kriegt es mit, es akzeptiert es und ist nach dem Motto, also im Rahmen von Sila oder Übelwollen und sowas ist es okay. Und das muss jetzt sein. Und das Erstaunliche ist, je mehr Akzeptanz da ist und je mehr das beobachtet wird, umso eher kommt es dann irgendwie eher zur Ruhe. Es läuft halt dann irgendwie aus. Also es verliert an Intensität, an Geschwindigkeit und ist natürlich nicht so ganz so dramatisch, wenn man so den Stock dazwischen und dann so aus. Es klingt halt auch wie so eine Klangschale, wo halt dann jemand immer wieder so ein bisschen rumnestelt und so ein bisschen... Nicht ganz, aber es wird ruhiger. Aber ist halt das, was ich momentan bevorzuge, weil ich sage, okay, mit dieser Gewaltmaßnahme hat eine Zeit lang funktioniert, klappt jetzt nicht mehr, jetzt müsste ich noch mehr. Das fühlt sich dann aber auch nicht mehr gut an. Es bekommt dann schon so das Gegenteil von Metta gegenüber mir selber. Wo ich dann sage, nee, das über den Lenker absteigen, eine Dauerfraktur beim Sitzen brauche ich nicht. Lass mal halt auslaufen. Weil es sind die zwei Möglichkeiten. Man kreist also wirklich weise ein, bis man dann wirklich mal vom Denken weg zur Einsicht kommt, also wirklich so wo Stille ist. Oder aber es eiert halt außen rum, aber na gut, dann ist halt so.
Ja.
Also weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen und ich habe auch erstaunlicherweise, wenn es gibt ja sehr viele Hefte, Bücher oder Vorträge über Hindernisse. Aus irgendeinem kuriosen Grund habe ich noch nie irgendwie ein vernünftiges Rezept gegen Ruhe und Rastlosigkeit gehört. Also gegen Sinnesgier, Übelwollen, gegen Schläfrigkeit, gegen Zweifel gibt es immer ganz tolle Rezepte, aber gegen Unruhe und geistige Rastlosigkeit habe ich noch nie irgendwie ein vernünftiges Rezept gekriegt.
Aber du hast doch in deinem Vortrag gesagt, Vertrauen. Also du hast doch da mal dieses mit dem Vertrauen zu sich selbst. Oder eben, wie man mit sich selber umgeht, was man da gerade mit sich selber macht und dann das Vertrauen haben, dass man es überwinden kann. So habe ich das verstanden, ne? Und so kann man ja auch, also was mir manchmal hilft, ist dann dieses, also es ist ja nicht immer so dramatisch, manchmal geht es ja auch so dahin. Und dann dieses Vertrauen auf Anicca zum Beispiel, das verliert alles, das ist alles völlig.
Das führt dann zu so einer Akzeptanz auch, ne?
Aber eben auch dieses Vertrauen, und das, also das gelingt natürlich auch nicht immer so, aber kann sehr heilsam sein, Vertrauen zu haben.
Ja. Also jetzt Rastlosigkeit und Unruhe, es gibt da auch kein Superheilrezept irgendwo. Ne? Ich kann dir jetzt sagen, ja, musst du dich halt still hinsetzen. Aber das nützt halt auch nichts, ne? Wenn ein Denker
Wenn du dem sagst, hör jetzt das Denken auf, dann bringt es ja gar nichts. Ne? Und da ist, glaube ich, das, was du machst jetzt im Moment, wirklich das Beste, was du tun kannst. Das langsam sich ausrotieren lassen. Ne? Dass irgendwann kommt es vielleicht mal zum Stillstand. Wobei ich denke, dass da wahrscheinlich auch anstatt Dhammavicaya, ja, also positives untersuchen wollen, wissen wollen, was geht da vor sich, was ist das Dhamma jetzt gerade, dass da einfach auch sehr viel Gewöhnung und wollen, wissen wollen ist. Und das sind natürlich Sachen, gegen die du angehen kannst. Also gegen dein Denken, sich dagegen aufzulehnen, das halte ich für relativ aussichtslos. Aber gegen das Wollen kannst du was tun. Und du, wenn du nicht denken wollen würdest, würdest du auch nicht denken. Das heißt, da muss irgendwo eine Sinnesbefriedigung sein, so dass es dir Spaß macht, so dass du denken willst. Da hast du halt deinen, da ziehst du dir was Positives raus. Und das ist der Punkt, wo du einhaken kannst. Da einfach dir auch klar zu machen, dass dieses Wollen nicht wirklich zu Einsichten führt und dieses Denken auch nicht wirklich zu Einsichten führt.
Kann ich mal drüber nachdenken?
Gut, mach du mal. Schön. Ist jetzt 9. Haben wir genug geredet, ne? Vielen Dank, dass du da warst.